Das ist auch eine Baustelle für die elektronische Verordnung. Der GBA definiert das heute nicht abschließend, welcher ICD zu welcher Diagnosegruppe zuzuordnen ist. Wir haben so eine Reihe an Beispieldiagnosen. Wir haben das auch nochmal klargestellt 2019 für die 21er-Richtlinie. Das sind nur Beispiele. Bitte, liebe Kassen, prüft das nicht so hart. Das kann durchaus sein, dass eine Wirbelsäulenerkrankung zu einer Beeinträchtigung der Extremität führt, ja, und dass das dann unter EX behandlungsbedürftig wird. Und da gibt es verschiedenste Konstellationen, die einfach nicht gut zuzuordnen sind.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom UP Podcast, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Und heute geht es um das Thema Verordnung und wie man mit Verordnung umgeht. Und da haben wir einen kompetenten Ansprechpartner, nämlich Sebastian Prechel-Radon von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Hallo Sebastian.
Hallo Ralf, grüß dich.
Vielleicht stellst du einmal dich kurz vor und was du beruflich gemacht hast, damit alle das einordnen können, was du bei der KBV machst. Du bist nämlich kein Arzt, um als Teaser vorwegzunehmen.
Gute Idee, das mache ich gerne. Genau, ich bin nämlich ursprünglich Ergotherapeut. Ich habe als Ergotherapeut gestartet im System in Berlin und bin hier geblieben, aber habe mich beruflich verändert. Habe Ergotherapie nochmal studiert dann und Gesundheitswissenschaften draufgesetzt und bin jetzt 10 Jahre hier bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und mittlerweile hier erster Ansprechpartner zum Thema Heilmittelversorgung.
Schön, dass du Zeit für uns hast. Die Gematik hat euch und die ganzen Heilmittelverbände und die Kassen neulich eingeladen, um zu verstehen, wie der Prozess einer Verordnungsausstellung im Heilmittelbereich abläuft, damit sie die elektronische Heilmittelverordnung irgendwann dann spezifizieren können. Und ich vermute mal, dass Ärzte einen bestimmten Blickwinkel auf das Ausstellen von Verordnungen haben. Also wir können ja mal damit anfangen. Sind die Ärzte glücklich mit dem aktuellen Verordnungsprozess?
Ich hoffe, aber es gibt Indizien dafür, dass es Verbesserungspotenziale gibt. Ja, wir haben das auch mehrfach, natürlich fragen wir das in die Versorgung. Wir haben über verschiedenste Instrumente, haben wir Kontakte zu vielen Ärzten in der Versorgung und Ärztinnen und natürlich auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die auch ja Heilmittel verordnen können, Ergotherapie, und fragen das regelmäßig. Tatsächlich zuletzt im Oktober, aber jetzt auch nochmal im August. Anfang September in Vorbereitung des Anforderungsworkshops bei der Gematik, den du gerade beschrieben hast. Und da kam raus, oh Wunder, da gibt es schon noch ein paar Schmerzpunkte, ne? Wie die Gematik schön sagt, so ein paar Pain Points. Und vor allen Dingen sehen wir die oder sind die in den Rückmeldungen im Bereich der Änderungen und Korrekturen. Also da, wo ich auch den Schmerz bei euch als Leistungserbringer oder du da als Host der Informationen und verschiedenster Softwarelösungen für Leistungserbringer, haben wir die Leistungserbringer, die gleichen sich eigentlich dann. Das haben wir auch im Workshop festgestellt bei der Gematik am 12. September. Das ist doof, wenn da immer Verordnungen zurückkommen und man sich darüber manchmal auch streitet tatsächlich, wie es denn richtig ist. Und dann auch manchmal völlig unsicher ist oder gar nicht klar ist, was denn jetzt der gute Weg ist. Ist die Änderung jetzt notwendig oder nicht? Ne, dann haben wir Probleme, die ihr wahrscheinlich alle kennt, alle Zuhörenden da draußen. Und dann gibt es auch manchmal richtig Ärger, weil dann einer sagt, nee, mache ich nicht, ändere ich nicht, das muss so durchgehen. Und man selber hat dann Angst, es geht nicht durch die Abrechnung oder hat sogar harte Indizien, dass das so nicht geht. Und da müssen wir ran. Auch im Rahmen der E-Verordnung ist genau das eine Riesenchance, da nochmal alle Regelungen anzuschauen. Vorne im Gesetz steht ja nicht so viel Spezifisches, aber spätestens in der Richtlinie, aber dann auch hinten raus in den Verträgen nochmal zu gucken, sind das alles gute Regeln und wie könnten die noch besser werden, dass wir da eine Eindeutigkeit erzielen und diesen Hassel am Ende nicht haben, hoffentlich.
Ja, jetzt können wir mal damit anfangen. Wo wird dann geregelt, was Ärzte in einer Heilmittelverordnung ausfüllen müssen? Wo wird bei euch das geregelt? Ihr habt ja bestimmt Verträge mit den Kassen, wo drinsteht, was Ärzte beachten müssen, wenn sie eine Verordnung ausstellen.
Wo steht das? Das steht erstmal in der Heilmittelrichtlinie. Das ist die Richtlinie zur Verordnung von Heilmitteln durch Ärztinnen und Ärzte zulasten der GKV. Da steht so ziemlich viel sogar im Vergleich zu anderen Versorgungsbereichen. Da stehen zumindest alle Informationspflichten drin, die auf so einer Heilmittelverordnung gemacht oder erfüllt werden müssen. Das ist Paragraph 12 zum
Ja.
Verordnungsvordruck, glaube ich. Und das ist ziemlich dezidiert. Das geht dann aber weiter, spezifischer. Vereinbaren wir das dann im größten Vertrag zur Versorgung, dem sogenannten Bundesmantelvertrag zwischen Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Gesetz, GKV Spitzenverband. Und da steht es nochmal ganz genau. Also es ist wie so eine Anleitung, die kennt ihr auch aus eurer Anlage 3 sozusagen in den 125er-Verträgen. Das ist ziemlich genau dasselbe, nur von anderer Seite betrachtet, nämlich aus der Arztpraxis heraus, welche Informationen sind denn wie anzugeben, an welcher Stelle, auf dem Formular und so weiter. Und das ist auch unterschiedlich durchdefiniert. Zum Beispiel der ICD, der ist relativ schwach definiert, also technisch, ne? Wenn wir da gleich mal ins Detail gehen, da gibt es Luft nach oben. Also da sind zum Beispiel, gibt es keine Pflicht von Zusatzkennzeichen anzugeben. Also anzugeben, ob jetzt die Diagnose gesichert ist oder nur ein Verdacht. Ob jetzt eine Seitenlokalisation oder so anzugeben ist, steht da nirgendwo. Und das ist häufig auch das, was dann im Detail irgendwie ja, Ärger macht, aber mindestens eine Diskussion auslöst. Ne? Ich habe das zuletzt jetzt hier bei der Podologie, Nagelspangenbehandlung. Welcher C denn jetzt? Links oder rechts? Dann macht das nachher einen Unterschied. Wenn dann zwei Verordnungen parallel laufen, ist das wichtig, dass nicht ein und derselbe C doppelt versorgt wird und so weiter. Wenn es dann so um abrechnungstechnische Fragen geht, ist das relevant, aber vorne ist das noch nicht definiert und das wird jetzt spätestens, also das wird jetzt, es muss jetzt definiert werden.
Das
Und dann
noch
hätten
eigentlich
wir
bei dem
zumindest diese Baustelle schon mal
Ja, genau, das
aufgelöst.
ist, was ich würde das unter der Überschrift asynchrone Regelwerke benennen. Ihr macht was mit der Kasse, vereinbart was, wisst aber nicht, was dann die Kassen mit den Heilmittelverbänden vereinbaren, vermute ich mal. Also ihr macht eure Verträge ja, ohne dass ihr auf die Verträge der Heilmittelerbringer guckt.
Das ist ja genau, das ist ja
Genau,
nachgelagert, gar nicht
genau.
unser Business. Genau.
Ja. Aber die Kassen müssten ja dann sagen, hey, das haben wir mit den Ärzten so abgemacht, aber das machen die auch nicht. Das heißt, die Kasse macht einmal mit euch Vereinbarungen, einmal mit den Heilmittelbringern. Und eigentlich müsste man das doch irgendwie synchronisieren.
Ja, das machen die schon. Also es gibt ja eine Rechtsaufsicht und die Verträge, die werden ganz genau gelesen, spätestens von Referenten im Bundesministerium für Gesundheit. Und da wird auch genau geprüft, ob die sich möglicherweise widersprechen. Ne? Aber du hast recht. Genau, liegt in der Verantwortung der Vertragspartner, also zum Beispiel des GBAs, dass er sowas bemerkt. Das ist jetzt kein Vertragspartner, aber der Normgeber.
Ja.
Und dass der merkt, ey, da ist was in der Versorgung vielleicht irgendwie anders geregelt, will ich gar nicht sagen, aber irgendwie wird das anders behandelt. Jetzt zum Beispiel der Heilmittelbereich, ne? Da ist geregelt, das muss gar nicht geändert werden. Wenn der falsch ist oder fehlt, völlig wurscht. Das geht so durch. Als Beispiel, vorne in der Richtlinie steht aber, das soll geändert werden, ne? So und so. Per Information an den Verordnenden kann das geändert werden. Das wäre ein Widerspruch, wenn du so willst, ne? Und eine Überregulierung eigentlich auch, ne?
Ja.
Und das sind schöne Sachen, die wir gerade auch entdecken. Jetzt, wir haben unsere Ist-Analyse abgeschlossen. Wir haben uns nur deswegen mal wirklich, also nee, wir setzen uns täglich damit auseinander, aber du hast halt jetzt die Möglichkeit und musst dich damit auseinandersetzen. Und wir haben eigentlich erstmals zu einem Zeitpunkt diesen Prozess tief analysiert und zwar nicht nur vorne, sondern auch die grauen Ecken mal ausgefegt und geguckt, was da ist. Und wie wird das denn gemacht in der Praxis? Ja, da werden reihenweise Verordnungen geheilt, indem man das Verordnungsdatum einfach durchstreicht und ein anderes hinschreibt. Das ist nirgendwo definiert, dass das so zu machen ist. Und das hat auch größere Rechtsbedenken, ob das überhaupt richtig ist, auf so einer Art Urkunde. Eher nicht. Und das gucken wir uns jetzt alles an. Und die Gematik hat das auch gemacht und hat das dann mit Hilfe der Player gemacht, ne? Hat dann alle 17 maßgeblichen Verbände der Heilmittelberufe eingeladen, hat dann Ärztevertreter eingeladen, also uns als KBV, aber auch eine KV, die KV Westfalen-Lippe war dabei und sogar ein echter Arzt war dabei. Kleiner
Wow.
Spaß, aber der konnte sich auch beteiligen, hat sich schon beim E-Rezept da maßgeblich beteiligt. Und dann ging das weiter von den Kostenträgern, ne? Nicht nur die gesetzlichen Krankenkassen, also der Spitzenverband an erster Stelle vielleicht und dann einzelne Kassenartenverbände waren dabei, sondern auch die PKV, die Deutsche Rentenversicherung, Vertreter der Beihilfe oder so. Und dann haben wir uns allen mal erzählt, wie wir glauben, wie die Welt heute funktioniert. Und das war spannend, weil da jeder so seine Brille auf hat
Ja,
und
logisch, klar. Ihr habt ja als Ärzte erlebt ihr, dass ihr eine Verordnung ausstellt und dann ist das Ding weg und dann hört ihr im schlimmsten Fall 2 Jahre später wieder was von der Verordnung, weil ihr irgendein Budget überschritten habt. Das wäre sozusagen der Worst Case. Oder weil ihr einen Therapiebericht bekommen habt, wenn ihr dann angefordert habt.
Das ist
Was?
fast der Best Case. Ja. Weil in der Regel hört man zumindest bei wahrscheinlich jeder 10. Verordnung mindestens schon früher was, ne? Weil der Patient am Tresen steht oder der Therapeut selbst oder ein Fax aus der Maschine kommt oder irgendwas, weil der meint, da ist irgendwas nicht ganz okay, das soll anders sein, das Heilmittel haut nicht hin, der ICD ist irgendwie unspezifisch, muss geändert werden. Das ist eher so der Worst Case. Best
Wobei.
Case wäre, ist auch kein Best Case, in die Prüfung zu rutschen nach 2 Jahren, aber dann ist 2 Jahre ja offenbar zumindest zu der Verordnung erstmal Ruhe gewesen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es nur 10% der Verordnung sind. Also ich kann das jetzt nicht empirisch belegen,
Gibt
richtig,
keine.
aber ich glaube, es sind mehr.
Also
Egal.
5 bis 10, also wir haben das versucht zu objektivieren, ist echt schwer. Und wir haben dann nur Einzelmeinungen. Wir hatten im Oktober hatten wir 230 Stimmen ungefähr einfangen können, die sich an unserer Befragung beteiligt haben. Die kamen übers Praxisbarometer. Wir machen so eine Selbsterhebung jährlich zu verschiedenen Themen, natürlich Digitalisierung, EPA, E-Rezept und sowas, immer themenspezifisch jährlich. Und aus diesem Pool können sich Leute bereit erklären, weiter für Befragung zur Verfügung zu stellen. Da, aus dem Pool hatten wir 230 Leute gefragt.
Okay.
Und die haben gesagt, so, ja, der häufigste Änderungsgrund, der liegt schon so bei 20% zum Teil, wenn es ums Verordnungsdatum geht. Das war so der Knackpunkt oder auch beim Thema Diagnosegruppe ICD. Also da drückt das offenbar. Aber so richtig hart hat da niemand Zahlen. Das sind alles so gefühlte Wahrheiten mit so ein paar Belegen dazu, Einzelbelegen. Aber wenn wir davon ausgehen, wir haben 180.000 Leute da draußen, die im Auftrag der GKV ärztliche Behandlung und psychotherapeutische Behandlung erbringen und verordnen. Davon haben wir 230 gefragt.
Okay,
Also,
gut.
ne, das ist ein sehr kleiner Anteil, der da seine Meinung gesagt hat. Und in der Regel, also wir haben da einfach keine guten Daten. Aber wir haben auf jeden Fall, wissen wir das, du und ich, mindestens, aber auch alle anderen da draußen, dass das ein Thema ist. Und da sollten wir ran, da müssen wir uns kümmern.
Das Erste, was ja ein bisschen lustig ist, dass es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wie man Dinge ändert. Das hattest du ja schon eben geschrieben mit dem Durchstreichen und so weiter und so fort. Da muss man sicherlich vertraglich ran. Das ist etwas, was eigentlich die GKV ja mal synchronisieren müsste. Die sitzt ja da am Schink. Aber ihr habt in der KV die Aufgabe, die PVS-Systeme eurer Ärzte und Ärztinnen zuzulassen. Zum Thema, zum Beispiel zum Thema Heilmittelverordnung ausstellen. Wenn ich das richtig sehe, dann müssen Ärzte, die eine Heilmittelverordnung ausstellen, ein PVS haben, was eine zertifizierte Heilmittelverordnungsmodul beinhaltet. Und dieses Heilmittelverordnungsmodul wird von euch zertifiziert.
Richtig.
Das heißt, ihr prüft die Verordnungssoftware, ob die richtige Heilmittelverordnung ausspuckt.
Genau, das ist unser gesetzlicher Auftrag seit 2016, 15 wurde er definiert, genau, und seit 2017 haben wir nur noch zertifizierte Systeme da draußen, sind und derzeit 75 verschiedene Systeme, die zur Verordnung von Heilmitteln zugelassen sind. Genau, hast du gut beschrieben. Genau das machen wir.
Das Dilemma ist aber, so aus Sicht der Heilmittelbringer, dass da Verordnungen rauskommen, die formal nicht gültig sind. Die also im schlimmsten Fall nach langer Behandlung einfach abgesetzt werden mit dem Argument, die Diagnose würde nicht zur Diagnosengruppe passen.
Ja,
Jetzt fragt
guter
man sich,
klassischer Fall.
das ist ein bisschen so dieses Industriebeispiel, ne? Das wäre so, als wenn ich bei einer Automobilproduktion die Blechstärke erst messe, wenn das Auto fertig gebaut ist und dann den ganzen Wagen verschrotte, weil das Blech nicht dick genug ist. Eigentlich müsste man ja beim Eingang, wenn das Blech kommt, messen, wie dick das Blech ist, damit man weiß, mit dem Blech kann ich weiterarbeiten. Aber
Das wäre
Heilmittelerbringer,
gut, ne?
ja, aber
Hat
das.
Toyota bestimmt schon in den 60er Jahren gemacht.
Ja, definitiv.
Ja.
Und jetzt schaffen wir das im
Gute
Gesundheitswesen, im
Analogie, ja.
Heilmittelbereich schaffen wir das nicht. Was ist das Problem? Also schafft ihr das nicht, eure Zertifizierung so zu machen, dass da was absolut Gültiges bei rumkommt?
Das könnte man wirklich sagen, wenn man gar keine Ahnung hat, worum es geht, könnte man da auf diese Idee kommen. Nee, liegt tatsächlich zum Glück, also nicht an uns. Wie kriegen wir das vom Tisch? Also, wir sind als Körperschaft verpflichtet, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, ne? Zum Beispiel die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung. Und wir haben auch den Auftrag, genau diese Zertifizierung, die Systeme zuzulassen. Und der Bezug also die Kriterien für die Zulassung, ist 1:1, sind das die Regeln der Heilmittelrichtlinie des GBAs. So. Und jetzt gibt es leider, und das ist auch eine Baustelle, die wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben für die elektronische Verordnung, da müssen wir ran. Der GBA, der definiert das heute nicht abschließend, welcher ICD zu welcher Diagnosegruppe zuzuordnen ist. Und das macht diesen Ärger. So, was wir haben ist, wir haben so eine Reihe an Beispieldiagnosen, beispielhafte Aufzählung. Wir haben das auch nochmal klargestellt, 2019 für die 21er-Richtlinie. Das sind nur Beispiele. Bitte, liebe Kassen, prüft das nicht so hart. Das kann durchaus sein, dass eine Wirbelsäulenerkrankung zu einer Beeinträchtigung der Extremität führt, was weiß ich, ja, und dass das dann unter EX behandlungsbedürftig wird. Und da gibt es verschiedenste Konstellationen, die einfach nicht gut zuzuordnen sind. Ich hatte heute eine Anfrage zur Muskeldystrophie und warum denn da auf der, ich glaube, das war die Diagnoseliste zum langfristigen Heilmittelbedarf, warum das unter ZN zugeordnet ist. Das ist doch gar keine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Das ist doch eine muskuläre, eine neuromuskuläre Erkrankung. Da sage ich, ja, hast du recht. Aber guck mal, in der Diagnosegruppe ZN sind auch neuromuskuläre Erkrankungen genannt. Das könntest du aber auch unter periphere Nervenläsionen zuordnen, unter PN. Ja, kannst du nachher machen, wie du willst. Und dann gibt es halt Kassen, und das sehen wir einfach, ne, nach der Pandemie, nach der Schonfrist der Pandemie, ja, große Liberalisierung der Versorgung, vor allem der Verordnungsprüfung, tolle Spielräume, alle haben das auch gebraucht, ne, in dieser Zeit, diese Entlastung. Aber was kam danach? Da kam die Prüfwut der Kassen. Ne? Seit November 23, würde ich mal sagen, ging das richtig durch die Decke. Und dann gibt es diese Prüfkampagnen zum Beispiel zu diesen Diagnosegruppenzuordnungen. Und aber was ich sagen will, ist, es gibt diese technische Plausibilitätsprüfung in der Software heute noch nicht. Das wäre cool. Das liegt auch auf der Hand. Ich diskutiere das seit 10 Jahren, seitdem ich hier am Tisch sitze und denke so, Mensch, Leute, und wir haben es an einigen Stellen geschafft, ne? Wir haben zur Nagelspannbehandlung, gibt es nur ein ICD, ganz eindeutig, simpel, technisch, super machbar. An anderen Stellen hätten wir das theoretisch auch, haben es aber nicht hinbekommen. Jetzt zur Podologie zum Beispiel. Bei den Atemwegserkrankungen haben wir das für den Mehrbedarf, wo andere OBMs greifen, irgendwie die vergleichbar mit Mukoviszidose, schwere Atemwegserkrankung, bla bla bla. Da ist das hart, oder jetzt bei der kleinen Blanko, wie ich sie mal niedlich nenne, bei der MLD, wo du die Zeit dann selber bemessen kannst als Behandler. Da haben wir es hart definiert, ne? Bestimmte ICDs, die das Lymphstadium kodieren, für die ist das dann möglich. Und mal gucken, ob wir das schaffen. Leider ist die ICD in der Systematik echt nicht stringent, weil die aus unterschiedlichen Blickwinkeln guckt. Du kannst symptombezogen kodieren, du kannst irgendwas dazu kodieren, ja, du kannst den Schmerz isoliert kodieren. Das ist keine richtige Diagnose für einen Behandlungsbedarf. Das wird aber einfach gemacht, und das sehen wir auch immer mal wieder, einfach schlechte Verordnungen, die aus den Arztpraxen kommen, das muss man selbstkritisch sagen. Und was ich auch gelernt habe in den letzten 10 Jahren ist, wir brauchen Geduld. Das ist alles neu, das ist relativ, also wenn ich das sage, tut mir das selber irgendwie so ein bisschen weh und denke so, ja, vielleicht zu viel Verständnis, aber liebe Leute, diese ICD-Kodierung, ja, und die Pflicht dazu, die besteht nur im Rahmen der Abrechnung, ne? Haben wir das bekommen? Ich weiß nicht, wann das war. Das muss auch ungefähr so vielleicht 15 Jahre, ich weiß nicht
Ja,
genau.
das ist schon ein bisschen
Abrechnung
her.
ist nicht mein Thema, aber da ist das klar, ne? Du gesicherte Diagnosen in der Abrechnung und so weiter, bestimmte Regeln. Aber das haben die Leute, die so leidenschaftlich Ärzte sind, die kümmern sich weniger um die Regeln. Die kümmern sich eher um die Beziehung und um die Behandlung. Und das sehen wir dann auch auf den Verordnungen zum Teil.
Aber das
Da
kann auch.
unspezifische 09er-Kodierung. Und
Ja,
dann
das
denkst
ist
du so,
klar.
Leute, Leute, bitte, nutzt das doch, was da geht. Genau.
Aber
Und
jetzt
das ist
mal
so die
halt.
Geschichte, also zurück von dem Fingerzeig, ne? Wir müssen, und das weiß der GBA auch, der kennt das Problem, und wir machen das da explizit groß, und zwar jetzt nochmal oder wieder, weil wir gerne darüber nachdenken wollen, wie denn eine technische Eindeutigkeit ermöglicht werden kann. So richtig fehlen uns noch die Ideen, weil die ICD eben ihre Schwächen hat, die wir gerade beschrieben haben. Vielleicht machen wir auch eher so nicht so harte Sachen und gehen eher über Hinweise. Also, dass wenn Ärzte so 09er-Codes wählen, dass man die einfach darauf hinweist und sagt, das ist unspezifisch, Vorsicht, das könnte sein, dass das so gar nicht verordnungsfähig ist. Wir müssen mal sehen. Ja.
Aber wie wäre es denn, wenn ihr als Ärzte, die sowieso die Verantwortung tragt, dann, dass ihr sozusagen als KVV durchsetzt, dass die Kasse nicht sagen kann, die Verordnung ist nicht gültig? Denn als Heilmittelerbringer sitzt ihr dann immer zwischen den Stühlen. Die Kasse sagt, ist nicht gültig. Wenn du zum Arzt gehst und sagst, ändere das mal, sagt er, ich bin Arzt, ich weiß und kann alles, das mache ich nicht. Dann sitzt er als Heilmittelerbringer dumm da und dann sagt der Patient, warum behandelst du mich nicht? Also müsste man doch als Kasse sagen, als kassenärztliche Vereinigung sagen, ey Leute, wenn wir eine Verordnung ausstellen, dann wollen wir auch, dass der Therapeut die behandeln kann, auf jeden Fall. Wäre auch eine Lösung, oder?
Ja, das kannst du ja sagen, aber die Frage ist, also das ist einfach das Problem der Komplexität, ne? Drei Parteien, unterschiedliche Beziehungen zueinander. Wenn ich mit meinen Ansprechpartnern im GBA spreche, dann sagen die, Sebastian, ja, ich weiß, die Kampagne der AOK XY, BKK irgendwas, die ist voll fies und das wollen wir auch nicht und wir haben auch gesagt, und macht das bitte so und so, seid da liberaler, bla bla bla. Das haben die nicht in ihrer Hand. Wir machen vorne Regeln, ja, im GBA und auch im 125er sind ja richtig gute Regeln. Und die werden immer wieder hinterfragt und diskutiert und nach besseren Regeln gesucht. Also da muss man auch als Bürger, muss ich sagen, das Vertrauen haben in diese Selbstverwaltungsapparate, dass die da dran sind, aber die sind halt auch oft einfach super langsam und nicht immer erfolgreich und dann ärgert man sich ewig darum und dann haben wir diese Kampagnen. Aber was ich sagen will, das sind dann einzelne Sachbearbeiter zum Teil, einzelne Menschen, die in Krankenkassen arbeiten, denen sowas einfällt und sagt, wir prüfen jetzt mal hier den Formalismus, mal gucken, ob die Abkürzung auf der Rückseite stimmt. Ha, siehst du, da ist irgendwie, das ist aber unleserlich hier. Ja, also das wird abgesetzt. Und also ja, ich weiß nicht, das diskutieren wir vorne. Das ist aber hinten raus, also die Abrechnung, das ist nicht unser Kerngeschäft. Uns geht es darum, den Aufwand vorne in der Arztpraxis zu minimieren, weil wir wissen, der ist zu hoch. Und der Aufwand besteht auch im Kontext Änderung, Korrekturen. Da wissen wir, da ist der größte Aufwand nach der Ausstellung. Ja?
Okay.
Und da schrauben wir jetzt dran und müssen gucken. Also wir haben da großes Potenzial im Korrekturprozess, ja. Alleine in der Anlage 3, da können wir einige Posten hinterfragen und schauen, was da überhaupt notwendig ist. Und im technischen Prozess werden viele Sachen automatisch eindeutig, ne? Die müssen gar nicht mehr korrigiert oder extra angegeben werden, zum Beispiel Heilmittelbereich. Der ergibt sich aus dem ausgewählten Heilmittel selbst. Da muss ich keinen Klick mehr machen, den spare ich mir einfach. Den muss ich auch heute schon nicht machen in der cleveren Software. Und da haben wir viele Sachen, die wir gleichzeitig abhandeln können. Der Knackpunkt wird tatsächlich sein, ob wir zum Beispiel diese Baustelle Zuordnung ICD-Diagnosegruppe, ob wir die hinbekommen, ob wir die eindeutig definieren.
Okay, nehmen wir
Schwer,
das
schwer
mal. Ja,
vorhersagbar, ja.
ich würde mal vermuten, dass Ärzte das auch cool finden würden, wenn sie wüssten, ob Verordnungen eingelöst worden sind oder nicht. Wäre das auch ein Ansatz für die ärztlichen Kollegen, wenn sie eine Rückmeldung bekämen, ob eine Verordnung eingelöst worden ist bei der Therapie oder nicht?
Na klar, das ist also für viele eine sehr wichtige Information. Für die meisten, denke ich mal. Das ist beim Arzneimittel genauso wichtig wie bei den Heilmitteln. Also ich gucke einfach nach der Compliance, ja. Ich bin in der Situation im Sprechzimmer, da führe ich Gespräche, wir gucken uns in die Augen und sichern uns zu. Ja, das ist eine gute Idee. Physio, alles klar, so und so, und ich muss da ran und Eigenübung und ich weiß und mein Rücken und so. Und dann geht man aus der Praxis, kennt man vielleicht von sich selbst. Also ich kenne das sehr gut, der Schweinehund und dann Mensch, Scheiße, hier Termine vereinbaren und so weiter und so weiter. Und was passiert? Der Schmerz war nicht groß genug, die Verordnung verschimmelt und dann, wir gehen einfach davon aus, dass viele davon gar nicht eingelöst werden. Und das ist aber eine relevante Information, weil ich heute in meiner Verordnungsstatistik, das ist das Einzige, was ich als zuverlässige Quelle habe, in der heutigen Welt. Da ist diese Verordnung rausgegangen. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob die wirklich Kosten verursacht und inwieweit das zu meinen Wirtschaftlichkeitszielen passt. Also die Wirtschaftlichkeit wird ja KV-spezifisch, länderspezifisch unterschiedlich definiert. In manchen KVen in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel sind so Aktiv-Passiv-Quoten. Ja, da guckt man ganz fokussiert nur darauf, dass die Leute eher aktiv behandelt werden in einem bestimmten Verhältnis und prüft andere Heilmittelbereiche wie Ergo und Logopädie oder sowas gar nicht statistisch, total innovativ. Aber es gibt andere KVen, die bleiben dabei. Das sind ungefähr die Hälfte in Baden-Württemberg oder so oder auch. Hier in Berlin hat man schon Durchschnittswerte, aber es gibt so einige Regionen, Niedersachsen, glaube ich, die noch Richtgrößen oder Richtwerte haben, einfach relativ statische Größen, eben auf den Fall bezogen oder aufs ganze Volumen bezogene Eurobeträge. Und das ist dann die Zielgröße. Und wenn ich die überschreite, dann komme ich in den Kontext der Unwirtschaftlichkeit und das nennt man dann Wirtschaftlichkeitsprüfung. Was ich sagen will, ist, wenn ich dann in meiner Statistik aber diese Verordnung gebucht habe sozusagen, die ist rausgegangen, die wird diese Kosten auslösen, die hinter der KG stecken, mal Anzahl, so. Und dann wird die aber gar nicht eingelöst. Und wenn das nachher 10% sind oder sogar 20, dann bin ich einfach nicht gut informiert heute. Und weil ich eben meine Zielgröße sozusagen, das wird ja vereinbart zwischen den KVen vor Ort und den Krankenkassenverbänden regional, was erstmal fiktiv, perspektivisch für die Heilmittelversorgung an Geld, an versicherten Geldern sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Und das wird jährlich weiterentwickelt. Aber wenn diese Information gar nicht gut ist und auch nicht gut prüfbar ist, wie viel Luft ich noch habe, und das ist ja so ein Spruch, der weit verbreitet ist, hoffentlich weniger verbreitet, immer mehr, aber immer wieder kommt das. Mein Budget und dieses Quartal und so. Das ist ja häufig, alle, die drin sind im Thema, das ist einfach so, manchmal auch einfach so eine Notlüge, ja, die ich so raushaue, um nicht zu sagen, beweg dich doch einfach alleine, du kriegst das schon hin, toi, 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 aber noch eine Physio gibt es jetzt nicht, ne, auf Kassenkosten, so mal so irgendwie so salopp dahergeredet. Und das traut man sich dann nicht. Und dann sagt man halt mein Budget. So interpretiere ich das zumindest. Und cool wäre natürlich, wenn ich das weiß. Und dann kann ich das ziemlich genau nachvollziehen. Und dann schlagen diese Kosten in meiner Statistik entweder zu Buche oder eben nicht. Und dann kann ich viel besser das, wie gesagt, fiktiv zur Verfügung gestellte Geld, das ist alles Theorie, das ist alles sozusagen Projektplanung, ja, das ist alles Versorgungssteuerung. Aber dann kann ich das viel besser einsetzen. Dann kann ich vielleicht, ach so, krass, hier, das ist gar nicht eingelöst. Dann verbrenne ich mir jetzt nicht die Finger. Und dann kann ich im Zweifelsfall hier gerade, schicke ich den eben nicht in den Reha-Sport, weil der besser angefasst werden muss, weil ich das weiß. Oder der ist eh im Reha-Sport, aber das und würde den unterstützen, wenn der manuell da nochmal was bekommt. Und dann gebe ich dem das. Und was wir eben, wir haben häufig das sind Einzelfallentscheidungen und Abwägungen wirklich, ne? Klar, kann ich den auch ohne Behandlung nach Hause schicken. Und sagen, hier, mach mal so, guck dir mal YouTube, was weiß ich, frag mal deinen Nachbarn. Und aber professionelle Hilfe ist eben ganz häufig notwendig und verhindert Folgekosten und so weiter und so weiter. Aber ich will sagen, es ist häufig einfach nicht so eindeutig, ne? Und
Was dir
dann
helfen, was dir helfen
Spielraum,
würde,
ja.
was dir helfen würde, ist, wenn ich als Arzt sehen könnte, dass A, die Verordnung eingelöst worden ist und B, dass der Patient zum Beispiel regelmäßig auch zur Therapie geht, dass ich also sehe, dass er eine gewisse Compliance hat. Wäre das auch eine interessante Information, dass wenn ein
Das ist
Patient einen Termin hatte, einfach die Meldung rüberkommt, er war da. Das würde ja auch helfen bei Folgeverordnung, dass ich zu einem richtigen Zeitpunkt die nächste Verordnung ausstelle und nicht so glaube, liebe Hoffnung, und dann muss ich das Datum nochmal ändern, weil ich zu früh eine neue Verordnung ausgestellt habe oder zu spät.
Ja, das werden wir hoffentlich auch irgendwie noch besser regeln mit diesen Beginnfristen. Aber genau, das ist der größte Punkt, ne? Diese Wirtschaftlichkeit, die ist ziemlich gut in vielen Regionen ziemlich gut gelöst. Wir haben sehr große Auffälligkeitskriterien, also große Spielräume, ne? Ich kann 15 bis 45% diese Zielgrößen überschreiten, ohne in eine Prüfung zu kommen, weil eben diese Ungenauigkeiten bestehen, dass die wenigsten Ärzte kommen überhaupt in die Prüfung. Und wenn sie in die Prüfung kommen, dann wird in dem Prüfverfahren sozusagen gesehen, nee, das ist alles okay. Zur Hälfte haben wir eh besondere Verordnungsbedarfe und be langfristige Bedarfe. Das sind ja schon Indikationen, wo wir den Heilmittelbedarf sozusagen mit einem Siegel quittiert haben, zumindest in der Regel. Und der größte Punkt ist diese medizinische sozusagen Information. Ist der in der Behandlung? Wie oft? Was bekommt der da? Gerade im Blanko-Geschäft, ist das wichtig? Ist das für das Vertrauen auch, dass ich diese Verantwortung abgegeben habe für die Entscheidung zur Auswahl der Heilmittel und der Menge und der Frequenz, wäre das gut und wichtig. Und viele sehen das auch als Bedarf, darüber eine Information zu haben. Und zwar nicht erst dann am Ende der Behandlung in dem Bericht, sondern live. Und dann kann ich auch ganz anders ein Gespräch führen, wenn ich sehe, das, was der mir sagt, das stimmt. Und häufig geht es auch darum, ohne jetzt grundsätzliches Misstrauen auszusprechen, aber es geht darum, zu verifizieren. Das, was der Mensch mir sagt, was er vorhat und was er plant und was er gemacht hat, zu verifizieren, zu gucken, ah ja, warst schon zweimal bei der MT und wie lief das so und passt das mit der Frequenz und kommt ihr da gut zurecht? Genau.
Das heißt, du würdest sagen, die Kommunikation zwischen Heilmittelpraxis und Arztpraxis wird besser, wenn sie eine gemeinsame Datenbasis haben und beide ungefähr wissen, wo der Patient gerade in der Behandlung steht.
Ja, das ist jetzt ja keine richtige Kommunikation, aber es ist ein
Unbedingt.
Informationsaustausch.
Ja, klar.
Ja, na klar, das ist wichtig. Und das vor allem das große Thema hier ist vor allen Dingen Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, ist mein Patient, ich bin Hausarzt, ich begleite den 20 Jahre, ist der da gut versorgt? Ja, das ist mein Ziel. Der soll bitte nicht über Umwege gut versorgt werden, sondern sofort. Und zwar auch effizient. Der soll bei einem guten Therapeuten, bei einer guten Therapeutin landen und dann richtig gut behandelt werden. Und wenn ich dann das auch sehe, was da gemacht wurde und wie oft und so, dann glaube ich, hat das einen großen Einfluss auf dieses Vertrauensverhältnis, was hin und wieder einfach nicht gestört ist, aber es steht so in Frage. Kann ich da vertrauen? Ist das nur Business, was die da machen? Ja. Das ist einfach in so einem Solidarsystem, im Solidarprinzip hier wichtig, schwierig, ne, wenn sich das alles vermischt. Die Kohle und das Business und das Ziel, gesund und weniger krank zu sein. Da ist Transparenz ganz wichtig. Und das wäre eine gute Möglichkeit, so ein Feedback.
Bei Transparenz fällt mir noch ein, wäre es auch denkbar, dass man so einen digitalen Rückkanal für Korrekturen macht, auf den der Arzt auch wirklich reagiert. Also ganz häufig erleben das die Kolleginnen und Kollegen aus dem Heilmittelbereich, dass sie vom Arzt gerne Änderungen haben und dann dauert das lange oder die kommt gar nicht und man muss nachfragen. Und das ist alles unheimlicher Aufwand. Könntet ihr euch vorstellen, auch eine Lösung zu finden, wo man sagt, hier gibt es einen digitalen Rückkanal für Veränderungen und Verordnungen, über die der Arzt A informiert wird, was hat der Therapeut verändert, ohne dass der Arzt dazu was sagen muss, oder auch er fragt was an und der Arzt sagt, okay, innerhalb von 24 Stunden reagiere ich darauf mit Ja oder Nein. Kann man sowas
Unbedingt.
auch machen?
Ja, muss man gucken, wie gut man das schafft. Wir haben relativ viele To-Dos, ne? Wir haben ja schon angefangen aufzuzählen. Also alleine das Beratungsverfahren im gemeinsamen Bundesausschuss ist ein riesen Beratungsverfahren, was da auf uns zukommt. Und das soll dann irgendwie im Laufe 27 abgeschlossen werden. Wir reden nicht über eine Richtlinie, wir reden über zwei. Wir haben auch noch die zahnärztliche Versorgung. Das müssen wir alles irgendwie zusammenkriegen und elektronisch hinbekommen, dass das zu dem sogenannten Fachkonzept passt, also zur technischen Lösung, zumindest zur prätechnischen Lösung. Die technische Lösung kommt erst danach und dann muss man gucken, ob das Fachkonzept dazu auch noch passt. Aber was ich sagen will, ist, es ist eine Riesenbaustelle und man muss echt gucken, ob man den Korrekturprozess so gut schon auf Anhieb, technisch spezifiziert. Oder ob man sich das nicht noch als Folgeprojekt aufhebt. Nee, aber wir haben ja so viele Sachen, ne? Also wir haben diesen Korrekturprozess. Wir wissen, das ist wichtig. Ob wir das jetzt hinbekommen, dass der spezifisch funktioniert, also nicht nur so wie du in deinem kleinen Post sagst, kannst du alles über KIM machen, schickst du hier den Scan der Verordnung und dann Korrekturprozess, coole Sache, kein blödes Fax, bla bla bla, cool für heute. Ist das die beste Lösung? So, ne?
Ja, nee,
Aber
nicht wirklich.
für die Zukunft ist das der totale Quatsch,
Ja,
weil ich
klar.
habe da einen Haufen KIM-Nachrichten. Ich weiß
Ja.
nicht, was da ist. Ich habe so ein, es ist nur eine E-Mail.
Ja.
Ich habe dann so ein blödes PDF. Ich muss das alles lesen. Ich muss das alles
Ja.
verstehen. Ich muss das in meinem Primärsystem, das ist nicht dasselbe, das ist nur der KIM-Nachrichtendienst,
Ja.
in einem anderen Fenster gucken, die Verordnung ändern und dann nochmal rausschicken. Nee, am besten wäre natürlich, wenn dann so eine, na klar, irgendeine Form von Information. Hier, Achtung, Änderungsanfrage. Verordnung sowieso, Frau Müller sowieso. Alles klar. Was ist denn hier? Aha, das soll geändert werden. Warum? Ah ja, deswegen. Und das wäre geil. Also das
Ja.
wäre der Traum, wenn das, wenn wir es so schaffen, dass wir auch unnötige Änderungsanfragen, die es auch gibt,
Ja, klar.
unberechtigte Änderungsanfragen aufgrund von Missverständnissen, dass wir die sofort verhindern. Das wäre gut. Und sagen, nee, also im Fall von, was weiß ich, ICD mit Lymphstadium angegeben, Diagnosegruppe sowieso, das ist safe. So, da muss nichts geändert werden. Deine Änderungsanfrage ist unberechtigt. Bitte, so, weiß ich nicht. Aber
Unnötig
irgendwie so.
wäre schöner von der Kommunikation her. Ja.
Irgendwie so. Und dass man es auch dann bei uns sozusagen, also in beiden Systemen, ne, bei euch, aber auch dann in beiden Systemen, eben bei den Ärzten, dann weiß. Ah, vielleicht nur man könnte, darüber haben wir kurz mal dran gedacht, ob eine Widerspruchslösung vielleicht in Einzelfällen oder in vielen Fällen sogar eine Möglichkeit ist, dass du eine Änderungsanfrage machst und nach Frist irgendwas geht die durch. Du kannst sagen, nee, warte mal, stopp, der soll wirklich in die Gruppe. Einzel auf keinen Fall. Versucht bitte und wenn, dann muss er nochmal woanders hingehen. Sowas, ne? Aber das, ich will nur sagen, das ist nochmal ein Riesending, auch technisch. Und da muss man auch immer gucken nach den Kosten. Auch unsere Systeme kosten was. Und umso spezifischer die sind, umso cleverer die sind, umso teurer sind die Entwicklungen und der technische Support. Aber das
Das
spielt da
manuell zu
rein,
machen
neben
ist
dem Aufwand.
furchtbar. Ja,
Das
bloß
ist dann
technisch.
strategisch einfach auch dann oft die Frage. Klar, nice to have so. Was kostet das dann? Weiß ich nicht.
Was kostet es, wenn wir es nicht machen? Das ist ja auch eine Frage. Also
Ja,
was kostet
klar.
es, wenn du das im zweiten Schritt machst? Dann hast du alle Ärzte und alle Therapeuten, die bei dir dauernd anrufen und sagen, ich will das ändern und da reagiert nicht und dies funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Das ist auch furchtbar.
Nee, auch völlig klar. Und bei 39 Millionen Verordnungen im Jahr,
Ja.
das sind irgendwie 154.000 pro Tag, pro
Ja.
Werktag. 154, nee, 155.000 waren das. 23 sind ja ein bisschen mehr, so
Ja.
3% mehr mittlerweile. Das ist der totale Wahnsinn. Und wenn da nur jede zehnte Verordnung, genau, dann passt das wahrscheinlich mit der Kosten-Nutzen-Rechnung ganz
Definitiv.
gut, um das zu implementieren. Ich will nur sagen, politisch spielt das immer eine Rolle. Und was ich auch sagen will, ist eher so ein bisschen die Erwartung dämpfen und sagen, wir beschreiben jetzt erstmal, wir machen aus der Heilmittelverordnung ein sogenanntes E-Rezept. Das liegt bei der Gematik alles in derselben Schublade. Die nennen das E-Rezept.
Ich weiß.
Und dann gucken wir mal, was für Innovationen da noch dazugehören. Na klar, Korrekturprozess haben wir auf dem Zettel.
Aber sorry,
Und
Korrekturprozess ist nicht innovativ. Korrekturprozess gibt es heute auch
E-Therapiebericht,
schon.
aber eben nicht innovativ, ne?
Ja.
Und nicht gesteuert und nicht technisch bedienbar. E-Therapiebericht wäre eine nächste Baustelle.
Aber das ist ja
Oder
eigentlich die ihr
diese
lösen
ganze
könnt.
Kommunikation, ne?
Ja, also Therapiebericht ist doch aber etwas, was ihr über die Mio 42 steuern könntet. Ihr müsstet ja nur ein medizinisches Informationsobjekt machen, dann
Ja,
könntet ihr es
die
definieren.
definieren, ich glaube, weiß ich gar nicht, aber genau,
Ja.
die definieren ja nur das sozusagen im europäischen Informationskontext, die MIOs, die sogenannten MIOs, das heißt ja noch nichts, ne?
Ja.
Die haben da auch den Impfpass schon lange liegen. Mal gucken,
Nicht
wann der
umgesetzt.
kommt.
Ja, okay, es ist furchtbar.
Aber ja, wir haben diese technischen Möglichkeiten, das zu spezifizieren. Wir hängen ja immer noch, also Arztbriefe ist das Thema überhaupt, also für uns als Ärztinnen und Ärzte. Wir haben den E-Arztbrief, aber was heißt das denn, Ralf? E-Arztbrief. Da kommt
Das
eine
heißt,
KIM-Nachricht mit einem PDF. So, das ist
Nee,
eine
nee, nee,
E-Mail
nee.
mit
Mit
einer
einer
PDF.
XML-Datei, die du einlesen kannst. Wenn du das,
Manchmal, genau.
wenn du das E-Arztbriefformat, was ihr definiert habt, nutzt, dann ist es maschinenlesbarer Text.
Ist eine Option, genau. Aber das wäre natürlich toll, wenn das ein FHIR-Profil ist. Also
Ja.
jetzt gehen wir richtig in die Technik, aber wenn diese Informationen aus dem Bericht schon in meinem System an der richtigen Stelle stehen und
Ja.
ich nicht so ein Dokument, das ist auch nur ein Brief, aber halt elektronisch, noch keine Innovation, wenn das dann kanalisiert wird und ich dann bei den Labordaten direkt die Befunde des Krankenhauses von vor 3 Wochen sehe oder jetzt bei der Heilmittelversorgung eben den Bewegungsradius von, was weiß ich, Assessment sowieso, von Tag sowieso, das wäre geil und das kommt, aber es kommt nicht alles auf einmal, das schaffen wir nicht. Wir wollen jetzt bis Ende 26 soll das alles definiert sein. Dann müssen wir es noch implementieren, zertifizieren und dann, das wird schon knapp.
Also 28 wird schon eine enge Kiste. Ja,
Und
okay.
deswegen können wir nicht zu viel
Na klar, logisch,
da
aber
reinpacken, aber cool einfach auch, dass du fragst, ne? Und dass wir schon mal einfach zusammen auch mit deinen Zuhörern darüber nachdenken. Was brauchen wir denn da? Und dass sich alle da auch daran beteiligen und sagen, mit ihren Leuten sprechen, mit ihrem Hersteller der Therapiesysteme. Und da ist ja auch ganz viel Spielraum für Innovationen im Einzelfall. Also das, was wir definieren jetzt als Kassenärztliche Bundesvereinigung, das sind die Mindestanforderungen. Das heißt nicht, dass das das Limit ist, sondern es geht nach oben, ist unendlich Luft für Innovationen. Und das hast du
Okay.
jetzt auch am Arztbrief schon
Ja.
sozusagen ein Beispiel genannt.
Also gut zu wissen, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung sich der Probleme bewusst ist, auch die Ärzte sich der Probleme bewusst sind und dass man jetzt nicht hingeht und sagt, wir machen das, was wir heute machen, einfach mal eins zu eins digital, weil dann haben wir echt digitalen Murks. Denn ich glaube,
Nee,
darüber
das
sind wir
auf
uns einig,
keinen
dass
Fall.
das jetzt so nicht geht
Das
und
können
dass man
auch
da
alle
einen
in unserem
Anstand.
Positionspapier nachlesen zur
Ja.
elektronischen Verordnung zum E-Rezept. Also nein, genau, das wäre ja fatal, das Papiersystem zu digitalisieren. Genau, wir nutzen das als historischen Moment. Ich sage seit 3 Wochen historischer Moment dazu, weil das hätte es einfach ohne diesen Vorstoß, ja, der EGK von 2006 und der ganzen Digitalisierungs Bewegung nie gegeben, dass man sich diese Regeln einmal nimmt und rönt und anguckt und sagt, das ist doof und das müssen wir anders machen. Das hätten wir alles so scheibchenweise gemacht, ne? Wie du beschrieben hast, dass manche Regelungen in den Verträgen nicht kommen, die ja gut wären und so. Jetzt haben wir wirklich, ist alles auf, die Tür steht auf und wir brauchen jetzt gute Argumente und gute Ideen für gute Lösungen und im besten Fall, also gute Lösungen sind auch leicht zu konsentieren. Auch mit den Krankenkassen, die haben große Interessen daran, dass es gute Lösungen gibt für die Versicherten. Und deswegen macht das auch so einen Spaß, ne? Ich darf jetzt hier das Projekt zur elektronischen Verordnung leiten und da am Gematikprozess teilhaben. Das macht einfach so einen Spaß, genau das zu machen, diese Bürokratie der 90er Jahre einmal anzugucken und zu sagen, boah, ey, das war völlig überreguliert mit einer coolen Idee der Kostenkontrolle, bla 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 und inhaltliche Eindeutigkeit. Ja, aber. Ne, das mit den Diagnosegruppen und den Beispieldiagnosen, das ist irgendwie, das führt nur
Funktioniert
zu
nicht mehr.
Ärger,
Ja,
funktioniert nicht.
das ist schwierig. Egal, gut. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Jetzt haben wir, glaube ich, alles durch, ne? Ja, super. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir es schaffen, die Beteiligten an diesem Prozess alle zusammen miteinander reden zu lassen. Das war ja bisher immer so getrennt alles. Und
Und das
deswegen
ist
gibt es,
auch
das ist das
besonders,
Problem, ne?
ja.
Wir müssen hinkriegen, dass alle miteinander reden, die Industrie und die Ärzte und die öffentlich-rechtlichen Institutionen und GBA und Verbände und hast du nicht gesehen.
Und
Alle
das macht
mitmachen.
jetzt jemand,
Ja,
ne? Das macht die
genau.
Gematik.
Das ist cool.
Die holt alle an den Tisch. Und das ist auch historisch. Das hatte ich auch so am 12. September. Das war einfach, das gab es noch nie. Dass du alle Perspektiven auf einmal hast, an einem Ort, zu einem Zeitpunkt. Sonst reden immer die einen mit dem anderen, dann ist man sich schnell einig und hat aber jemanden vergessen, weißt du? Und das hatten wir ganz am Anfang. Das
Ja.
Problem der drei Parteien sozusagen, die
Ja,
sich einigen müssen.
genau,
Oder
das.
mindestens drei. Nee, ganz toll. Danke dir auch für die Idee, darüber zu reden und dann Vorstoß zu machen.
Bin ich
Die
mal
Ideen auch
gespannt.
nach außen zu tragen.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass alle darüber reden, damit alle wissen, worum es geht. Das erhöht, glaube ich, auch die Akzeptanz. Wenn man so das hinter verschlossenen Türen macht und dann plötzlich wird es Bosch auf die Straße gepackt, dann sagen alle, warum, wieso, weshalb, so ein Mist. Ich werde sozusagen über den Tisch gezogen, schon wieder eine blöde Regelung. Ich glaube, wenn wir darüber reden, dann kriegen alle mit, wie so ein Prozess entsteht und dann ist das auch eher zu akzeptieren.
Das ist auch
Vielen
cool
Dank.
von der Gematik, ne? Die machen das ja auch, die machen da gute Öffentlichkeitsarbeit, kann ich sehr empfehlen, die Website der Gematik und die Erklärvideos und so, das ist echt gut. Und die sind da auch, die kann man auch anschreiben,
Ich
wenn ihr
weiß.
da Ideen habt. Die
Ja.
brauchen einfach, wir brauchen das.
Ja klar, wir treffen uns mit denen noch immer mal wieder. Gut. Sebastian, vielen Dank.
Ralf, danke dir.
Und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich bis hierhin Zeit genommen haben. Wer mit Sebastian Kontakt aufnehmen will, Sebastian Prechtl-Radon bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Tschüss nach Berlin.
Tschüss, Ralf. Beste Grüße nach Kiel. Ciao.
Ciao.
Das war OP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.